Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Damit wir dies verändern, ist hier dein Entwicklungssprünge-Podcast. Der Podcast, der dir hilfreiche Impulse gibt für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du da bist.
Hallo und herzlich willkommen. Habt ihr schon gehört? Es gibt ein neues, krasses, schickes Interview mit einem tollen Gesprächspartner. Ich bin sehr gespannt. Auch ein Instagram-Kollege in diesem Sinne. Herzlich willkommen erstmal, lieber Christopher. Schön, dass du dir Zeit nimmst, heute mit mir ein wenig zu plaudern. Schön, dass du da bist.
Danke, Gunther. Vielen Dank für die Einladung.
Wer ist Christopher? Christopher End heißt ja vollständig. End ist schon, über den Nachnamen müssten wir schon alleine plaudern. Aber er ist Coach, Therapeut und Autor. Er unterstützt Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Deswegen hier heute auch mein Gesprächspartner und die Verbindung zu sich selbst, was für mich ja fast noch viel spannender ist. Und er hat einen eigenen Podcast, den Elterngedöns-Podcast. Vielleicht kennst du den sogar schon. Einzelsitzungen, Seminare, Online-Kurse zu Wut, Meditation, allem, was mit Kind und Elternsein zu tun hat. Und ich bin sehr gespannt auf deine Ansichten und freue mich auf dieses Gespräch, vor allem auch, wo du so sagst, dass Meditation ein Weg ist, für Eltern gelassener zu werden. Da hatte ich ja jetzt schon eine tolle Podcast-Folge mit der Sarah Karzburg und wir starten ja die kleine Mini-Meditationsreihe. Können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber quatschen. Ich freue mich, dass da natürlich noch mal Input von anderer Seite kommt. Aber das war jetzt so von mir die kleine Vorstellungsrunde. Wenn du jetzt über dich selbst noch was preisgeben dürftest, eine Minute Zeit zu sagen, wer ist denn eigentlich Christopher? Weil das ist ja jetzt so dein, was du tust, aber wer bist du als Mensch? Sag doch noch mal ein bisschen was zu dir.
Ja, wer bin ich? Ich bin Vater von zwei Kindern. Und genau, das ist ein großes Geschenk und eine große Herausforderung in beider Hinsicht, gerade jetzt in dieser Zeit, ne, so, wenn wir alle auf uns als Familie zurückgeworfen werden. Genau, und was ich mit denen mache, ich habe gerade heute Morgen noch meiner Kleinsten, die ist 9, vorgelesen, Harry Potter zu Ende gelesen. Ich liebe also Geschichten und ich finde das ganz großartig, dass die Kinder da mich an solche Dinge wieder ranführen, wie halt die Geschichten. Ne? Ich schreibe ja auch gerne selbst und lese sehr gerne. Das ist so eins von den Dingen, die mich ausmachen. Also wir haben sehr viele Bücher zu Hause und das ist sehr bunt gewürfelt. Ne? Also die Bücherregale sind auch bunt sortiert. Das hat meine Frau mal eingeführt und da stehen dann Fantasy-Romane neben irgendwelchen Fachbüchern und irgendwelchen Krimis von meiner Frau und den Kinderbüchern. Genau, ja, ich bin sehr gerne draußen in der Natur und bewege mich so, also sowohl langsam als auch beim Gartengraben oder aber auch etwas schneller. Auf jeden Fall diese Kombination von Bewegung und Natur und draußen, das finde ich ganz großartig.
Cool. Jetzt hast du gesagt, deine Jüngere ist 9 und dein anderes Kind ist
14.
Ein Mädchen, ein Junge?
Ein Junge.
Okay, das heißt, du hast die bunte Mischung und kannst von jedem Blumenstrauß erzählen, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Ja, ja, wir sind sehr die klassische Vorzeigefamilie. Ne? Mutter, Vater und zwei Kinder und dann auch noch.
Und lebt dann mehr dörflich oder in der Großstadt?
Wir leben in der Großstadt, in Köln.
Ah, Köln, oh, ist ja gar nicht, ist ja um die Ecke sozusagen.
Genau.
Ja, sehr cool. Jetzt habe ich dich vorhin vorgestellt als Coach, Therapeut und Autor. Gleich nochmal, hast du ja gerade schon gesagt, du schreibst auch selber. Aber Coach ist ja so ein, ich hätte jetzt gesagt, neu modernes Zeugs. Das ist man ja jetzt nicht von Hause aus. Du bist ja jetzt auch nicht gerade erst 20 geworden.
Was hast du denn vorher gemacht? Gefühlt schon.
Ja, gefühlt bin ich nie über 17 hinausgewachsen. Aber erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du dazu gekommen, das zu tun, was du jetzt tust?
Ja, ich habe eigentlich was anderes gelernt. Ich habe mal Wirtschaftsgeografie studiert. Und aber schon in dem Studium eigentlich eine richtige Krise erlebt, weil das nicht das war, was ich eigentlich, was so meinem Herzen und meiner Neigung gepasst hätte. Und dann gab es den Moment des Erwachens nach der Zwischenprüfung, wo eigentlich klar war, das ist nichts. Und dann wäre das gewesen, entweder hänge ich es an den Haken oder ich ziehe es durch. Ja. Und dann gab es die Möglichkeit, damals gab es noch nicht viele, also Journalismus war ein Traum von mir, zu schreiben. Mhm. Und es war aber in der Schule nicht vorstellbar bei meinen Deutschnoten. Also für mich nicht vorstellbar, für die Lehrer wahrscheinlich auch nicht. Und obwohl ich immer schon mein Leben lang geschrieben und erzählt habe, Geschichten. Und dann gab es aber damals noch gar nicht so viele journalistische Studiengänge, nur einen. Und eigentlich war der tatsächlich der Gang in Journalismus war, du hast irgendwas studiert und hast dann Praktika gemacht, freie Mitarbeit und ein Volontariat. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und dann bin ich lange für die Tageszeitung nebenher gejobbt im Studium, habe Praktika gemacht überall. Und dann habe ich lange gewartet und ein Volontariat gemacht und eine Weile in dem Bereich gearbeitet. So, ne? So, also über 10 Jahre als angestellter Redakteur. Und für einen Jugendverband habe ich gearbeitet, auch in der Kommunikation. Und da hat die Zeitschrift rausgegeben, genau. Und dann lief das aus und es war auch irgendwie klar, dass das gelebt war, dieses Journalistische.
Ja.
Und es gab noch eine zweite Sache, die mich fasziniert hat. Das war aber auch undenkbar. Das war Psychologie. Ne? Also das hat mich, Psychotherapie hat mich unglaublich fasziniert. Mhm. Genau wie Autor sein. Aber damals musstest du 1,0 haben als NC.
Um, das wollte nicht anders.
um zur Psychologie zu studieren. Das war überhaupt nicht denkbar für mich. Ja. Und dann kam mir irgendwann das, dass man aber auch als Coach arbeiten könnte. Ne? So. Dann habe ich dann eine Ausbildung gemacht und so fing das dann an.
Okay. Was hast du denn da für eine Ausbildung gemacht? Also finde ich jetzt spannend.
Systemisches Coaching und Change Management nennt sich das. Das war hier am INECO und das ist ein Institut von der Uni Köln.
Ja.
Die haben da so eine einjährige Ausbildung angeboten, genau. Okay. Das war das Erste, womit ich angefangen habe. Die erste Längerei. Ne? Ich habe schon viel vorher so Seminare gemacht und Selbsterfahrung und sowas und eigene therapeutische Erfahrung. Ne? Das war alles schon, hat mich schon wirklich lange begleitet. Und Meditation auch. Mhm. Genau. Und dann irgendwann habe ich eine Ausbildung gemacht als eine therapeutische Ausbildung, wo halt Therapie und Meditation verbunden wurde.
Oh, das ist spannend. Was ist das? Das kenne ich nicht. Das ist so cool.
Wir haben sehr viel meditiert und das macht was einfach.
Ja, aber welche therapeutische Ausbildung? Also wie nennt sich das? Was ist das für eine Ausbildung?
Nennt sich Ausbildung in humanistischer und spiritueller Therapie.
Ach, was alles gibt, guck mal.
Genau, und das war eine 2-jährige Ausbildung. Ich habe das dann nochmal durchlaufen als Assistent, nochmal eine Lehrassistenz quasi. Also für mich 4 Jahre und das humanistisch bedeutet einfach, das ist ja so ein Sammelbegriff für viele Dinge wie Gestalttherapie oder personenzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers oder Gesprächspsychotherapie, sagt man hierzulande.
Ja.
Und das Besondere ist aber, wenn man das kombiniert mit der Meditation und quasi aus diesem State, aus diesem Ort heraus des Nichtswollens, ne, der Absichtslosigkeit, die man begleitet, dann entfaltet das eine ganz andere Wirkung. Weil du willst den anderen nirgendwo hinbringen. Der darf einfach sein, wie er ist. Und das ist eine Erfahrung, die die meisten von uns nicht gemacht haben.
Spannend. Also ich finde das in dem Sinne jetzt gerade spannend, weil du sagst, ich bringe die Meditation dorthin. Mhm. So. Also ich meditiere auch, aber sehr selten und vielleicht nicht so in diesem klassischen Sinne der Meditation. Aber diese Absichtslosigkeit in meinem therapeutischen Kontext, die habe ich schon ganz lange. Mhm. So. Und wenn ich so zurückblicke, ist es auch das, was ich an Zurückmeldungen immer bekommen habe, dass das überhaupt die Tür öffnet für Entwicklung, weil ich nie gesagt habe, mein Patient, Klient, mein Gegenüber muss da und dahin, sondern ich kreiere Angebote, stelle einen Wegweiser auf und sage, wir können jede Richtung ausprobieren und da, wo du dich wohlfühlst, da gehst du lang und ich begleite dich einfach in deinem Weg. finde ich jetzt den Ansatz spannend, dass das über Meditation herbeiführbar ist. Ich müsste jetzt mal überlegen, wie ich überhaupt auf dieses, auf diese innere Ruhe gekommen bin. Aber ist ein anderes Thema.
Naja, es gibt, weißt du, es gibt viele Türen, ne? Ja, die genau. In den Raum reinführen.
Ja.
Und viele therapeutische Richtungen sind einfach geprägt davon und oder sagen wir auch, viele Therapeuten entwickeln sich dahin einfach, ne, dass die einfach immer mehr von dem Tun wegkommen und zu sagen, ich habe jetzt hier eine Liste von Dingen, die ich mit dir durchgehe und dann bist du, kommst du irgendwo hin, sondern
ja,
insofern glaube, ja, ist ich glaube, das nicht auf eine Schule beschränkt. Ne?
Ja, ich glaube für mich, da ist das mit Selbsterfahrung und so, war das der Weg der eigenen Resilienz und dieses Menschenbild zu sagen, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Mhm. Und ich als Therapeutin kann auch nicht verantwortlich dafür sein, dass es irgendjemandem besser geht. Das ist immer noch der andere, selbst wenn es ein Kind ist, selber. Ich kann nur ein Stück Weg begleiten und meine Form von Resilienz, weil wenn ich mich jetzt reinhänge oder selbst fürsorge und sage, ich muss aber mit dem Kind oder dem Gegenüber da und da hinkommen, dann stehe ich ja die ganze Zeit unter Stress. Mhm. Und ich glaube, das war mein Punkt, da hinzukommen, zu sagen, nee, das ist mir zu anstrengend, das mache ich nicht. Ja, okay, das ist super spannend. Wusste wirklich nicht, dass es da eine Ausbildung zu gibt. Wie bist du denn dann dazu gekommen, weil dein Thema sind ja jetzt doch Kinder und Jugendliche, das, was du bis jetzt...
Eltern, mein Thema sind Eltern. Also ich arbeite wirklich selten mit den Kindern selbst, sondern in erster Linie mit den Eltern. Heißt nicht, dass ich das nicht mehr machen würde wollen. Also, aber es ist tatsächlich, dass ich mit den Eltern arbeite, weil das... Da sehe ich die Verantwortung und auch den größten Hebel auf eine Weise, ne? So.
Ja, da sind wir mal völlig einer Meinung. Ich präge ja den Satz, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Mhm. Und das meine ich wir uns Eltern mit. Natürlich auch das Bildungssystem. Das ist mit ein Grund, warum ich meine psychotherapeutische Praxis für Kinder und Jugendliche aufgegeben habe, weil ich nicht mehr was reparieren will, was andere kaputt machen. Ich möchte eher denen helfen, die es kaputt machen, es nicht mehr zu tun. Aber da wäre für mich genau spannend, wie bist du da hingekommen? Also das ist ja jetzt nicht so eine Erkenntnis, die leider noch nicht so weit verbreitet ist, dass wir Eltern diejenigen sind, die an uns arbeiten dürfen. Also als du diese ganzen Ausbildungen gemacht hast, war das da schon so dein Fokus, dass du gesagt hast, da möchte ich hin? Oder ist es im Gehen entstanden? Oder hast du so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ja, jetzt weiß ich's?
Also ich will noch was zu sagen zu dem mit den Kindern und Jugendlichen und den Eltern. So. Ja. Also ich bin immer vorsichtig, weil woher es kommt, weiß eh kein Mensch so, ne? Wo dann irgendeine Störung kommt her oder irgendetwas, was man als Störung bezeichnet, ein Verhalten. Aber weil die Kinder bringen was mit und keine Ahnung, was sie alles erleben, ne? So dann ist immer hilfreich. Deswegen, weil dann ist man schnell so in diesem Schuldding, ne, dass die Eltern das da schuld sind, dass das Kind jetzt nun so und so ist. Deswegen finde ich dann hilfreich, von dieser Verantwortung zu sprechen. Und da ist dann, sind die Großen eher in der Lage, das zu blicken und das zu verändern, als die Kleinen. Ne? So, das ist dann so mein Ansatz, mein Blickrichtung. Insofern finde ich es auch total wertvoll, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Das halte ich für total wichtig auch.
Ja.
Nur wenn man die, wie du sagst, wenn man dann nur mit den Kindern und Jugendlichen arbeitet, was ich ja auch oft mitbekomme, ja, der geht jetzt zum Therapeuten. Ja, was mit euch? Wie mit mir? Ja, ja, aber habt ihr eine Therapie? Wieso? Ich bin noch nicht krank. Nein, darum geht es auch nicht. Aber vielleicht, dass du etwas mal bei dir hinschaust und eine Begleitung bekommst, dass dein Kind in der Psychiatrie ist oder so. Ne? Das kann ja auch mit selbst einem was machen, ne? Wie auch immer. Finde ich total schade und es erschreckt mich immer wieder, wie du sagst, dass es da... Menschen gar nicht, dass sie selbst nehmen, auch gar nicht mehr zu sagen, du hast jetzt Schuld und hast dein Kind vermurkt, sondern in dem Sinne auch einfach, oh wow, ne, mein Kind muss zum Therapeuten, mein Kind hat das und das Verhalten, was macht das denn mit mir als Eltern? Ne? So, und der Teil wird ja auch gar nicht gesehen oder sich nicht genommen. Ne? Das ist ja wirklich auch eine Sache einer Selbstfürsorge, ne? Wenn sie einfach sagen, okay, das, ein Kind zu haben, das ein Label hat wie eine Störung, das macht ja auch was mit Eltern. Und da könnten die in der Form von Selbstversorger ja durchaus sagen, ey,
ja, also nehme ich mir. Zwei Sachen zu. Das eine ist, für mich geht es auch nie um die Schuldfrage. Mhm. Wenn, Wenn dann
nee, das war mir bei dir klar, aber ich
so für die nur ich will das auch klarstellen, zu sagen, sondern es geht immer um die Ursachen, ein bisschen Ursachenforschung auch. Und da sind wir Eltern einfach mit dabei. Schuld, ne? Wir sind ja selber Opfer unserer eigenen Lebensgeschichte.
Genau.
Und das andere mit dem, wo seid ihr als Eltern, dein Kind ist in Psychiatrie oder so, das ist ja das Traurige. Jetzt als niedergelassene Psychotherapeutin weiß ich ja, dass, wenn ein Kind in Therapie geht, sind, ich sage jetzt mal, 4 Stunden für das Kind und die 5. dann für Bezugspersonen. Mhm. Was für mich von der Relation überhaupt nicht stimmt. Ja. Was ich selber, als ich noch niedergelassen war, geändert habe und es mindestens 50-50 gemacht habe, weil was, also klar, bei 18-Jährigen vielleicht nicht mehr, aber alles, was jünger ist, da muss ich natürlich mit den Eltern arbeiten. Einmal, was macht es mit denen? Ja. Und was können die auch dazu beitragen, dass es besser wird? Also das ist ja Lebensumfeld und damit Prägeumfeld.
Mhm.
Ja. Okay. Aber trotzdem, dann nochmal die Frage, wie bist du darauf gekommen, so deinen Fokus, deine Zielgruppe als Eltern zu definieren, zu sagen, hey, das wäre total gut, wenn es da ein bisschen mehr Support für Eltern gibt.
Mhm. Also nachdem ich diese Coaching-Ausbildung gemacht habe, war meine Zielgruppe erstmal Menschen, die dachte ich, ja, was kann ich denn? Ja, ich kann ganz gut mich neu orientieren. Ne? Das hatte ich ja gerade gemacht und meinem Traum folgen und das so. Das dachte ich, ja, das kann ich ganz gut. Also geht es vielleicht darum, berufliche Neuorientierung zu begleiten.
Ja.
Und dann habe ich aber in diesem Jahr so viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, die mir echt unabhängig voneinander gesagt haben, ah, das ist toll, wie du das als Vater machst und ne, und du, ne, und ach, du bist ein richtiger Familienmensch, keine Ahnung was, ne? Und ach, wenn ich dir so zuhöre, wie du deinem Sohn telefonierst, das macht mir richtig Mut, wenn ich selbst Kinder kriege. Und das waren so viele Rückmeldungen, dass ich irgendwann dachte, und jemand, meine Schwester sagte, ganz ehrlich, Christopher, das ist eher deins, ne? So. Und dann habe ich da ein bisschen drauf gehört, auf das Feedback, was man von außen bekommt. Das soll ja auch ganz hilfreich sein, so Perspektivwechsel.
Ja.
Und dann auch gemerkt, dass ich mich da schon lange mit beschäftige. Ne? Also da auch durch die eigene therapeutische Erfahrung, also dass ich in Therapie war und mich dann auch später auch einfach Coaching hat, oder ist ja auch egal, wie du es nennst. Ne? Ich habe einfach immer Leute gehabt, die mich begleitet haben, wo ich da hingegangen bin, wenn ich nicht mehr weiter wusste. Oder dann auch später nur einmal, zweimal im Jahr oder so, einfach mal zu gucken, wo bin ich gerade. Ne?
Ja.
Und natürlich, wie du sagst, hilft der Blick auch mal zurück und zu gucken, wo kommt denn der ganze Käse her, den wir haben. Ne? Weshalb habe ich denn diesen Glaubenssatz oder dieses Muster im Verhalten? Ja. Da ticke ich so, wie ich ticke? Wie ist meine Struktur entstanden? Und da hilft der Blick nach hinten und dann bist du bei der Kindheit und dann bist du auch wieder bei dem Elternsein. Und das war mir dann auch sehr bewusst, als ich selbst Vater geworden bin.
Mhm.
Und ich habe damals schon eigentlich mich gesehnt nach so einer Anleitung. Und das ist ja halt jetzt 15, 16 Jahre her. Er wird jetzt 15, der Große. Und damals gab es nicht so viel Literatur. Also zumindest habe ich die nicht gefunden. Und die es gab, die war meistens nicht so, dass sie mich angesprochen hat. Das war da sehr seltsame Sachen. Auch dieses unsägliche Buch, wie jedes Kind kann schlafen lernen, das haben wir kurz probiert und dann haben wir das sein gelassen, weil das uns einfach zuwider war.
Ja.
Was super war, war das Buch Auf der Suche nach dem verschwundenen Glück, oder wie hieß das, von der Liedhoff, die...
Ja, ich weiß, welches du meinst, kommt mir auch gerade nicht drauf.
Psychologin, die eben damals in den 70ern oder so, in den 60er, 70ern in den Urwald gegangen ist, in der Amazonas und dort indigene Völker beobachtet haben, wie die mit den Kindern umgehen und da einige Rückschlüsse. Und diese Erkenntnis und meine eigene therapeutische Erfahrung hat mich dann einfach in meinem Elternsein sehr beeinflusst und ich habe dann Dinge anders gemacht. Ich bin auch, sag ich mal, mein Vater hat sich auch verändert. Ich habe anfangs nicht sehr auf meine Kinder eingegangen, ne, so auf mein Kind. Und habe wirklich, weil ich einfach wusste, wie scheiße das ist, wenn man da nicht so richtig drauf eingeht, bin ich sehr drauf eingegangen. So das Pendel in die völlig andere Richtung geschwungen. Und ja, also so, das hat mich einfach geprägt. Und genau, und dann habe ich irgendwann dann mein Vatersein dann ein Stück weit zu meinem Beruf gemacht. Ne?
Cool. Bereust du es?
Nee.
Hätte mich jetzt auch gewundert. Okay, was ist denn so deine wichtigste Botschaft in diesem Eltern-Vater-Sein, wo du sagst, da kommt es immer wieder drauf zurück, das ist das, was in der Beratung immer wieder bei dir aufprallt und sagst, ach, das ist ja krass, immer irgendwie so ein, zwei, drei Themen. Gibt's das?
Also, es ist immer so, ich bin vorsichtig und bin eher so dualistisch angelegt, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute stehen auch einfach unterschiedlichen Punkten. Ne? Mhm. So. Und wenn du jetzt mal das so dualistisch aufmachst und du hast jemanden, der eher autonom reagiert als Erwachsener,
ja.
Das heißt, der guckt sehr, dass seine eigene Autonomie gewahrt wird, ne? Dann wird er das Kind begrenzen, ne? Wird er Stopp sagen, ne? So. Und wird vielleicht nicht so sehr auf die Bindung achten. Jemand, der auf der anderen Seite steht, der sehr in die Bindung geht, da einen hohen seine Bedürfnisse da befriedigt, der wird eher nicht dieses Stopp sagen, sondern wird immer in die Zuneigung gehen, in die Verbindung mit dem Kind gehen. Für den wird es schwer sein, wenn das Kind Nein sagt oder wenn er selbst Nein sagen muss. Ne, so. Wenn ich den beiden jetzt eine Botschaft mitgeben müsste, wird es schwierig. Ne?
Naja, wieso? Also ich glaube schon, also ich verstehe total, was du meinst. Das ist ja auch, was ich jetzt mit propagiere, zu sagen, hey, all deine Kinder sind unterschiedlich, auch wenn du fünf hast, und bitte behandle sie auch unterschiedlich.
Richtig.
Weil das funktioniert halt nicht. Aber die Botschaft dahinter wäre für mich jetzt die beide, schau immer auf die Dualität.
Richtig.
So, ne? Genau. Und ich verstehe gut, was du meinst. Es gibt ja jetzt diese ganzen Kanäle mit bindungsorientiert begleiten, wo ich auch auf den Eindruck habe, es fällt von der einen anderen Seite vom Pferd. So, ne? Weil
habe ich auch anfangs gemacht, sage ich ja. Ne? Da bin ich auch sehr drauf gesprungen. Ne? So, und genau, also es ist okay, ein Gefühl zu spiegeln, ne? So, dem Raum zu geben. Und es ist aber auch völlig okay, meine eigenen Gefühle wahrzunehmen. Ne? Es braucht halt beides. Ne? Eine Beziehung besteht aus zwei Personen. Ne? Wie du. Und
ja.
Dann oft hängt man auf einer Seite. Und das ist auch nicht schlimm, offenerweise, wenn es eine Bewusstheit gibt darüber, dass es verschiedene Seiten gibt und dass ich ein Muster habe, irgendwo hinzuhängen. Ne? So.
Ja, und wie erlebst du das? Ist da eine große Offenheit für dieses Bewusstsein oder diese Bewusstheit? Also ich erlebe das, glaube ich, immer eher so sehr unreflektiert an vielen Stellen, dass man erst so ein bisschen das Näschen rausstupsen darf. Wie erlebst du das?
Ich bin ja schon eine Weile unterwegs. Ne? Also das ist auch wirklich, wirklich, also das ist einfach... Wenn jemand sich das erste Mal damit beschäftigt, ne, dann sind das für den wirklich, dann sind das große Aha-Momente, ne, sich in das Kind reinzuversetzen zum Beispiel, ne, und wirklich zu spüren, was so ein Dreijähriger, ein Siebenjähriger oder ein 15-Jähriger fühlt.
Ja, das stimmt.
Und wer bin ich, denen das vorzuwerfen? Aber natürlich, ne, ja, also das passiert mir mit Klienten eigentlich nie, ne, weil ich da ich selbst in die Bindung reingehe, ne, und für die da bin. Das passiert mir eher, wenn ich im Außen bin, ne, wenn ich dann irgendwelche anderen Leute sehe draußen, ne, so, dann gehe ich viel schneller da rein, dass ich denke, so, was machen die denn? Die müssten wir jetzt mal drauf hinstoßen. So, ne? Und wenn die bei mir gegenüber sitzen, dann bin ich viel eher da, dass ich dann für die da bin, ne, so, und dann bin ich eher in einem Mitgefühl und versuche einfach den da, genau, sie dazu begleiten, wo sie gerade stehen. Und da ist, wie du sagst, mit den Kindern auch jeder an einer unterschiedlichen Stelle.
Ja.
Es kommen Menschen, die haben schon viel gemacht, ne? Und das ist dann einfach, oder die sind einfach, denen sagst du zwei Sachen oder spiegelst zwei Sachen oder lässt die zwei Sachen erfahren und dann ist das für die
Glühbirne auf und dann sagen, ja.
Und die verändern das auch und du denkst dir so, oh, die Waldfeder habe ich ja zwei Jahre dran gesessen oder so, ne? Oder? Oder haben sie eine Ausbildung zugemacht und es noch nicht durchdrungen. Ne?
Ja.
Also das ist sehr unterschiedlich. Und andere Leute sitzen ja an einem Thema oder an bis etwas. Ne? Und da muss man, glaube ich, möchte ich sehr, sehr liebevoll sein auch und nicht in den, ne, in diese Wertung gehen.
Nein, also um Wertung geht es gar nicht. Für mich ist spannend, so zu gucken, was braucht es, um vielleicht auch in die Offenheit zu kommen, diese Dualität wahrzunehmen, und auch die Frage, was braucht es, um, ich glaube, das ist das, was Eltern am, oder gerade Mütter, weiß ich gar nicht, wie es bei Vätern wäre dann die spannende Frage, schwierig ist, diese eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Ne? Wir kommen ja aus der Phase, die Kinder sind klein, da, klar, 100% nur Bedürfniskind, das erste Lebensjahr, und dann den Switch zu kriegen, zu sagen, aha, ich habe auch Bedürfnisse und die sind okay. Also es ist okay, wenn ich jetzt mein Kind nicht mit zum Duschen nehme, weil es sonst schreit, weil es ist jetzt schon ein Jahr oder anderthalb und ich dürfte auch mal alleine auf Toilette gehen, so, dass wir diese Bedürfnisse ja gar nicht mehr wahrnehmen. Das sind ja die rudimentären Bedürfnisse. Und dann geht es ja noch die, also wo ich schon fast denke, dass wir, es bricht ein Glück auf, aber viel in einer Gesellschaft leben, wo Bedürfnisse ja grundsätzlich nicht so wahrgenommen werden sollen.
Naja, also sagen wir es mal so, es wird schon viel damit gespielt, wenn du siehst, wie viel Geld in Werbung geht. Ne? Da wird viel gespielt und das wird nur mit den Bedürfnissen gespielt, sonst würden sie Leute nicht dazu bekommen. Ne? Aber es wird natürlich in nicht das Bedürfnis an sich befriedigt, sondern eine Ersatzbefriedigung wird geschaffen, zum Beispiel. Ne? Oder das Bedürfnis wird angetriggert, aber es wird eigentlich nicht gestillt.
Ja.
Also insofern gibt es eine, stehen die Bedürfnisse im Raum, ne? Sonst würde es.
Ja, aber es ist ja nicht so, also ich sage immer Werbung, ich als halbwegs bewusster Mensch gucke Werbung und denke so, ja, wen wollt ihr denn jetzt verkackeiern? So,
ja, ne? Ja, klar.
Weil ich um die Bedürfnisse weiß, um meine Bedürfnisse, die habe ich für mich klar und dann auch genau weiß, wann ich wieder im Supermarkt zu irgendwas gegriffen habe, weil sie mich gelingt haben, in Anführungszeichen. Aber ich erlebe halt, dass viele Menschen ihre eigenen Bedürfnisse nicht klar haben. Klar, spielt die Welt damit, mit Werbung.
Genau.
Aber die spielen ja damit, ich sag's jetzt mal gehässig und gemein, in dem Wunsch und Wollen, dass wir sie nicht klar haben. Weil so ist es, sag ich es nochmal ganz klar und gehässig, manipulierbarer.
So. Also wir sind alle manipulierbar, das glaube ich auch. Und ich glaube aber, dass sich das dahin entwickelt hat. Ne? Also das einfach, hat was mit der ganzen Art zu tun, wie wir leben. Ne? Das ist einfach etwas, was sich so entwickelt hat. Das ist meine Meinung. Und auf jeden Fall, wie du sagst, ne, unsere Bedürfnisse, dessen sind wir uns nicht bewusst. Ne? Und dieser ganze Bereich, der halt unbewusst ist, der ist uns auch schwer zugänglich. Ne?
Ja.
Das ist das große Ding. Ne? Und da tun sich Väter und Mütter nicht viel, Männer und Frauen.
Okay.
Das glaube ich. Ne? Vielleicht können die einen besser ihren Willen durchsetzen. Aber es ist immer auch die Frage, wer das tatsächlich wo ist. Ne? Weil ich sehe dann auch Familien, ne? Und dann ist der Mann so draußen der Erfolgreiche, aber wenn du hinguckst in der Partnerschaft, ist es eher die Frau, die setzt. Ne? Also das ist sehr, muss man sehr vorsichtig sein mit diesen Rollen, glaube ich. Also das, mir fällt es immer schwer zu sagen, was ist denn ein Mann und was ist eine Frau, ne? Weil das einfach, wenn ich da drauf gucke auf diese, dann kann ich mir Entscheidungen angucken und Verhaltenseinzelne, aber ja.
Ja, yeah, ist auf jeden Fall ein spannendes Feld.
Oder weißt du, dann ist der Mann, dann setzt er quasi seine Dinge durch in der Familie. Aber wenn ich dann das mir angucke, genau, ich würde nie und immer sagen, der hat seine Bedürfnisse auf dem Schirm, ne? Never ever. Ne?
Ja.
Das ist ja weit von entfernt.
Ja.
Sonst würde er ja gar nicht die ganze Zeit diese Manipulationsding führen oder dieses Machtding schieben, ne?
Ja.
Da ist ja ein ganz unerfülltes Bedürfnis eher da.
Ja, das stimmt. So gesehen, glaube ich auch, hast du recht, ist es die Waage, dass da mit Sicherheit nicht der eine mehr oder der andere weniger.
Ja, ich würde sagen, das sind einfach, wir sind einfach sehr unbewusst an vielen Stellen. Wir sind sehr geprägt und wir schlagen dann so um uns rum in dem Versuch, da irgendwas dass es gut wird. Ne? Ja,
so. Genau, und dann würden wir jetzt die Brücke schlagen zur Meditation. Ist das
ja
für dich, wo du sagst, Das ist ein Weg, auch gerade selber mehr bewusst zu werden, richtig, was meine Bedürfnisse angeht. Mhm. Für mich selber auch, aber auch als Eltern, als Vater, als Mutter. Mhm. Okay. Genau. Hast du da eine spezielle Art von Meditation, wo du sagst, das wirkt, also so wie ich dich jetzt kennenlerne, glaube ich das nicht, aber ich mag provokante Fragen, also frag ich.
Was verstehst du denn unter Meditation? Das würde mich mal interessieren, weil ich glaube, das ist der Punkt, wo wir anfangen am besten.
Ach ja, also ich habe ja selber schon ein paar Podcasts zu Meditation gemacht und viel investiert da rein, von diesem Klischee-Denken, Meditation wegzukommen. Ne? Mhm. Also Meditation ist nicht für mich, still auf dem Kissen zu sitzen, irgendwie die Beine so gekreuzt, die Hände vielleicht noch so. Und die ganze Zeit an das große Nichts zu denken, weil das ja sowieso nicht funktioniert. Für mich hat Meditation viele Arten. Also ich liebe zum Beispiel die Gehmeditation. Für mich ist Meditation, wenn ich über die Felder spaziere, in die Weite gucke und meinen Gedanken freien Lauf lasse, ihnen auch zugucken lasse und einfach ich erwarte nichts bin. So, das ist für mich auch schon Meditation. Aber was ist für dich Meditation? Klären wir das wirklich mal zuerst. Das ist ja
die spannende Frage. Ich kann da mitgehen, was du sagst. Ne? Für mich ist Meditation beobachten. Das ist Meditation. Ja. Ich beobachte einfach, was ist. Und ich kann verschiedene Dinge beobachten. Also ich kann meinen Körper beobachten, meine Gefühle und meine Gedanken. Ne? Und das, was du sagst, ne? Wenn du den Gedanken zuguckst, das ist der Moment, wo es diese... wo sich das trennt. Ne? Ja. Weil wir ganz oft attached sind, ne? Also so verbunden mit etwas, aber nicht im positiven Sinne, sondern so, es ist so verklebt. Ja. Und es ist nicht klar, dass es da eine Trennung gibt. Und das ist dieses Attachment, von dem Buddha sprach, oder neurowissenschaftlich ausgedrückt, ist das dann quasi der präfrontale Kortex. Da ist ein Bereich, der fähig ist, uns selbst zu beobachten. Und dann kann eine Trennung passieren zwischen meinen Gedanken und einem Teil, der beobachtet. Ja.
Perspektivwechsel, Metaebene.
Ja, genau. Und genau. Und dieser Perspektivwechsel oder sagen wir mal diese Unterbrechung ist hilfreich.
Hilfreich wofür? Was ist dein Erfahrungswert da? Was verändert sich durch Meditation?
Also erstmal werde ich mir bewusst von den Dingen, die vorgehen. Also ich merke, dass ich das nicht bin. Ich bin nicht meine Gedanken. Ja. Ich bin nicht mein Körper. Sondern ich bin halt der ist ein Teil, der kann den Körper beobachten. Wir kennen das alle, dass wir, wenn ein Schmerz ist, dann sind wir sehr im Schmerz. Ne? Zum Beispiel... Ja. Also, keine Ahnung, wir sind im Herzschmerz, sagen wir mal, ne, so. Und dann stoßen wir uns den Zeh. Dann sind wir im großen Zeh in dem Schmerz.
Schmerzumleitung, nennt man das.
Richtig, genau. Aber was eigentlich passiert, ist nur, dass sich das Gewahrsein dahin richtet. Der Zeh war auch die ganze Zeit da, ne? Und der Herzschmerz ist auch eigentlich noch vielleicht da oder vielleicht auch nicht mehr, ne? Kann man dann darüber diskutieren, ob der dann verschwindet in dem Moment, wenn man ihn nicht mehr anschaut. Ja. Und das ist sehr hilfreich. Also, ne, das weiß man ja auch aus den, dass wir bestimmte Dinge reproduzieren im Gehirn auch, ja. Also bestimmte Gedankenmuster, deswegen sind ja sehr ungünstig, zum Beispiel bei der Entstehung von Depressionen, ne? Da gibt es so Gedankenmuster. Ja. Für die Nicht-Psychologen unter uns. Wie hat das Beck genannt? Die Denkfehler, oder?
Ja, irgendwie so.
Und dann hat man zum Beispiel, denkt man, man ist nichts wert. So. Ja. Und wir suchen uns dann, unter diesem Glaubenssatz, suchen wir uns alles, dass das uns beweist. Ne? Und dadurch wird dieser Gedanke wiederholt. Und dann sagen wir, stimmt, habe ich immer schon gewusst, dass ich ja nichts wert bin. Ne? Ich bin da einfach ein Versager. Ich habe es schon wieder nicht geschafft. Ne? Und in dem Moment, wo ich da diesen Break habe, dann kann ich mir den Gedanken angucken. Ah, okay, jetzt denke ich wieder, ich wäre nichts wert. Das ist schon was anderes, als wenn ich sage, ich bin nichts wert. Ne?
Ja, ist eine Form von, jetzt sage ich jetzt mal aus der Traumatherapie, würde ich sagen, eine Form von Distanzierungstechnik.
Richtig, genau.
Ich distanziere mich und gucke das an, wie auf dem Bildschirm im Kino. So,
genau.
Sag, guck mal, die da, die denkt, sie wäre nichts wert.
Genau. Ja. Das ist tatsächlich, je mehr ich mich beschäftige, ist es wirklich wie ein Puzzle von allen Seiten kommt das. Ne? Wie du sagst, aus der Traumatherapie, ne? aus den kognitiven Therapien, ja, ne? Und aus der Meditation und whatever. Ne? Es ist alles... Es fügt sich alles zusammen wie ein Puzzlespiel.
Ja, und wie hilft es mir jetzt in meiner Rolle als Mutter oder Vater? Mhm. Was bewirkt das da?
Also zum Beispiel bewirkt es, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie mein Kind irgendwas macht und das triggert was in mir, ja? Mhm. Ich habe das ja letztens erst kapiert, was Trigger heißt, das ist der Abzug bei der Knarre, ne? Im Englischen.
Ja, genau. Das
braucht nur ganz wenig, ne, um diesen, ja, Hebel durchzudrücken. Ich habe noch nie geschossen, oder habe ich? Ich glaube nicht. Doch, habe ich, aber.
Ja, geil.
Ja, du weißt, ich habe so viel, sag meinem Sohn, ich habe mehr vergessen, als du weißt bisher. Das ist ein bisschen überheblich, aber es ist tatsächlich so, ne? In Australien habe ich mal auf, ja. Und das Bild dahinter ist, dass es einen kleinen Fingerzug benötigt, einen feinen Druck benötigt, nur um eine gewaltige Wirkung zu machen.
Ja.
Und so ist das, ne?
Genau.
Kennen wir auch, ne? Das muss nicht nur das Kind sein, aber kann auch der Partner, funktioniert auch super, ne?
Als Trigger, wunderbar.
Richtig, ne? Ja. Ein falscher Blick, muss ich nicht mal sagen, ne? Und dann geht das ab. Und das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, also verstehen auch, weshalb das so ist. Ne? Mhm. Und das ist ja partnerschaftliche Streits, die auseinanderzuklamüsern, das ist echt toller die Waldfee. Mhm. Und wenn man reingeht in das Beobachten und merkt und bleibt bei sich und sagt, und jetzt bin ich wütend. Und nicht sagt, er hat mich, ne, so, ne, dann ist man erstmal bei sich und nicht mehr bei dem anderen.
Ja. Ja.
Und dann kann man anfangen zu verstehen. Wieso bin ich denn überhaupt wütend? Der hat ja nur geguckt, ne?
Ja.
So, und das ist mit dem Kind auch so. Und in dem Moment, wo ich das anfange und lerne, mich zu beobachten und meine Sachen zu beobachten, und statt einfach zu sagen, das Kind hat mich provoziert, das hat mich manipuliert.
Genau, ja. Das machen die extra. Mein Sohn, der macht es extra. Der will mich zur Weißglut
bringen. Richtig.
Der mag mich nicht, der hasst mich.
Der guckt dann auch schon immer so. Das ist so richtig böse, guckt der.
Genau. Der macht es mit Absicht.
Genau.
Ja.
Ja. Und da kann man wirklich, wenn man dann in diesen State reinkommt oder in dieses lernt, einfach sich selbst zu beobachten,
ja,
da hilft Meditation einfach dabei, das zu lernen. Und dann kann man sagen, okay, in mir ist ein Teil, der ist gerade richtig sauer.
Ja.
Und dann ist es schon nicht mehr so, das böse Kind hat mich manipuliert. Oder zu sagen, wenn man merkt, der Gedanke ist, das Kind ist böse, dann, ja, sehe ich, das ist ein Gedanke von mir.
Ja.
Das ist meine Bewertung der Wirklichkeit und das hat nichts zu tun, wie das vielleicht, ja, ein Dritter,
genau,
die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin beurteilen würde, wenn sie die Szene von außen sehen würde auf dem Video. Ne?
Ja. Genau, sehr, sehr spannend. Und da sind wir dann, um den Kreis ein bisschen zu schließen, auch wieder, mhm, bei der Schuldfrage, die wir am Anfang so ein bisschen, mhm, hatten. Die ja beim Elternsein sehr schnell kommt. Also ich fühle, ja, mich schuldig oder das Kind, genau, ist schuld. Das sind ja immer die beiden, Dinge. Ne? Entweder bin, mhm, ich als Mutter schuld, weil ich es verkackt habe, weil ich,
ja,
zu egoistisch, zu was auch immer war. Oder das Kind ist schuld, weil es ja mich provoziert und sonst, mhm, was. Das würde damit ja im Prinzip, wenn man das gut trainiert, wegfallen, weil ich mir das angucke und wahrnehme, ach ja, ist ja spannend. Ich bin wütend oder mein Kind ist wütend, mhm, und es erstmal so stehen lasse und das auseinanderdividiere, dass die Wut des Kindes ja jetzt erstmal nichts mit mir zu tun hat. Mhm. So, ne? Also das ist.
Aber die Wut, die ich habe, die hat was mit mir zu tun. Ne? Da kann ich, ja, hingucken und mal überlegen, wieso habe ich denn immer so eine Wut da? Ne?
Ja, und dann können wir jetzt einen oben draufsetzen und sagen, gibt es ja ganz oft, mhm, ne? Kinder spiegeln uns ja.
Mhm.
Das ja schon bewusst, jetzt nehme ich bewusst, mhm, dieses Wort, initiiert ist, aber trotzdem unbewusst. Das heißt, wenn, mhm, ich wütend bin,
mhm,
ist es in dem Sinne bewusst, weil das Kind ja etwas nimmt, was es an mir sieht. Mhm. Also mein Sohn, mein exemplarisches Beispiel, der scannt mich und dann weiß sofort und seine Reaktion, das, was er tut, ist eigentlich nur eine Reaktion über auf mein Sein. Mhm. Deswegen ist es irgendwie schon bewusst und trotzdem total unbewusst. Mhm. Ne? Er macht es ja nicht mutwillig.
Macht es auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass er es bewusst macht. Ich glaube, er ist unbewusst. Ne?
Ja, er macht es unbewusst.
Richtig.
Mhm. Das auf jeden Fall. Ich glaube, bewusst nicht in Form von aktiv wahrnehmend, genau. Sondern dass es einen klaren Zusammenhang gibt. So. Da würde dann deiner Erfahrung nach auch Meditation helfen, das voneinander zu trennen?
Stärkt zumindest den Teil im Gehirn, der das hilft, dass die Beobachtung, ne? Das ist, ich bin ja kein Neurowissenschaftler, aber der präfrontale Kortex und noch ein paar andere Bereiche da, die werden tatsächlich nachweislich stärker durch Meditation. Und das sind Dinge, mit denen wir A, das sehen können und B, auch die Selbstregulation gestärkt wird. Ne? Also, dass wir bewusst unsere Gefühle steuern können. Das wird auch dadurch gestärkt. Und das hilft dir dann auch, dass du die wahrnimmst, das Gefühl, ohne das von dem Gefühl überschwemmen zu lassen. Ne? Das ist ja wieder so eine Dualität, die es gibt, so ein Gegensatzpaar. Ja. Das eine sind die Leute, denen die Gefühle dauernd durchgehen mit denen, wie so Pferde, so die affektlabil auf eine Weise. Mhm. Und dann gibt es die Leute, die sind immer ganz ruhig und Dings. Ne? Aber die haben auch manchmal, wenn die die ganze Zeit auf der sind, die haben überhaupt keinen Zugang zu ihren Gefühlen, das ist alles abgeschnürt oder weggepackt.
Ja.
Und es geht weder darum, die Gefühle komplett wegzupacken, noch sich die ganze Zeit von denen überwältigen zu lassen, sondern einfach zu spüren, ich bin gerade wütend.
Ja.
Oh wow, okay, da ist jemand über eine Grenze gelatscht und das will ich mir eigentlich nicht anhören lassen. Ne? Dann sage ich, hör mal zu, das hat mich verletzt. Ich möchte nicht so, dass du mit mir redest. Ja? Ich wünsche mir das anders. Und dann ist es hilfreich, dass ich die Wut spüre. Ne? Ja.
Und ist es dann auch so für dich, dass also im ersten Moment hilft es durch Meditation sozusagen ein bisschen auseinander zu klamüsern, meine Wut vielleicht wahrzunehmen oder die Wut meines Kindes, dahin zu kommen, zu verstehen, was denn dieses Spiegelbild mir gerade eigentlich sagen möchte? Also passiert das auch für dich im Rahmen von Meditation oder ist das eher ein kognitiver Prozess?
Nochmal, was mein Kind mir spiegelt.
Wenn wir davon ausgehen, Kinder sind unsere Spiegel. Also wenn mein Junior ausrastet, dass eigentlich hier das Problem, ne? Also dass eigentlich ich nicht im Lot bin. So, ne? Jetzt bin ich da ja schon sehr nah dran und weiß das. Aber wenn ich mich jetzt so die ersten Schritte dahin bewege und sage, okay, Meditation hilft mir mal erstmal meine Gefühle wahrzunehmen, ey, es regt mich auf, dass er sich aufregt. Werde ich wütend drüber, hilft Meditation auch diesen zweiten Schritt zu machen, zu dieser Erkenntnis zu kommen, aha, seine Wut hat schon irgendwas mit mir zu tun, aber halt auf einer anderen Ebene.
Mhm. Also Meditation ist jetzt auch nicht das Allheilmittel, aber das ist quasi so, das trainiert diese Art der Beobachtung, den anderen zu beobachten und mich selbst zu beobachten. Ne? Dann kann man das auseinanderklamüsieren ein bisschen mehr so und gucken, was ist denn bei dem anderen und was bei mir? Weil bei dem anderen kann ja auch was sein. Es ist ja nicht nur so, dass die Kinder wir sind die Auslöser für alles. Ne? Die haben ja auch ihre eigene Geschichten, Erfahrungen. Ne? Dann haben die irgendwas in der Schule oder in der Kita, ne? Geraten die mit jemand aneinander. Die haben ihre eigenen Schwierigkeiten, können sie was nicht lernen, wie sich das vorstellen. Das klappt nicht. Ihre Vorstellungen werden enttäuscht, ihre Erwartungen. Kommt sowas wie eine Pandemie dazwischen. Ne? Und dann ist es wirklich hilfreich, das auseinander zu klamüsieren. Klamüsern heißt das, oder wie heißt das?
Ja, klamüsern.
Klamüsern. Zu sagen, okay, was ist seins und was ist meins? Ne? Und da muss man manchmal auch miteinander reden.
Ja, auch eine gute Idee.
Auch mal hilfreich.
Ja, kann schon mal dann ein oder andere mal helfen.
Oder vielleicht auch noch ein drittens fragen, wenn man sagt, was glaubst du denn? Was ist denn deine?
Hilft auch beim Perspektivwechsel ungemein.
Genau. Ja, also so, ne? Was ich bei Meditation, was so unser Ansatz ist, also von Anand Domir, mit dem ich das Buch geschrieben habe, ist ja, dass wir Meditation nutzen, um mit dem Kind in Verbindung zu gehen auch. Ja. Das ist gemeinsam meditieren. Wir machen das mit dem Kind zusammen.
Okay, bevor wir darauf eingehen, mache ich jetzt eine ganz kurze, kleine Mini-Werbeeinheit. Für alle Eltern, die das jetzt gerade anspricht, das ist ganz spontan, war gar nicht geplant. Am 9. Mai, am Muttertag, starten wir die kleine Meditations-Challenge. 5 Tage lang kriegst du, wenn du dich anmeldest, eine 5 bis 10 Minuten lange Meditation geführt, damit du gar nicht erst denken musst, wie mache ich das, wie geht das, sondern einfach Kopfhörer auf Ohren gesprochen, geführt für dich. Vorher einen kleinen Fragebogen, hinterher einen kleinen Fragebogen zur Wirksamkeit. Und ich bin total gespannt, was dabei rauskommt, ob das, was Christopher jetzt sagt und was die Sarah schon gesagt hat, dass es im Elterndasein viel Ruhe, Entspannung, Gelassenheit herbeiführt, dass das wirklich so ist. Und deswegen, alle, die diesen Podcast hören, bitte macht doch mit. Es ist wirklich komplett kostenlos. Es ist sozusagen meine kleine idealistische Mini-Studie, weil ich den Ansatz so mega, mega, mega cool finde und auf meine Art und Weise meditiere. Ich mache dann auch diese 5 Tage genau diese Meditation mit und vielleicht habt ihr auch Bock und vielleicht magst du das auch nochmal deinem Kanal promoten, einfach weil ich das so eine coole Idee finde, mal rauszufinden, hilft es gerade in diesen stürmischen, verrückten Zeiten zu ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit zu kommen. Also meldet euch an, Link ist hier irgendwo drunter, versteckt, ihr kennt den Spaß. So, das war die kleine Werbeeinheit dazu. So.
Ja, das finde ich super, weil das total wichtig ist, einfach, dass es einen spielerischen Zugang gibt zur Meditation. Ja. Das hört sich so ein bisschen raus, ne? Die Challenge und das sind nur 5 bis 10 Minuten. Und weil das viele Leute hier abschreckt, dass das so entweder eine Schwere hat oder es ist sehr groß und oder es ist sehr esoterisch oder spirituell oder was auch immer.
Ja.
Und da hilft einfach, generell beim Lernen hilft es, spielerisch anzugehen, denn dann können wir viel besser lernen. Das ist eigentlich so unser normaler State, wie wir neue Dinge uns aneignen. Also Kinder machen das auch spielerisch. Und dann, deswegen finde ich das super, dass Meditation, wir haben ja auch so einen Ansatz und ich teile das gerne.
Cool.
Und kann auch alle nur, die Hörer alle nur ermutigen, bei dieser Challenge mitzumachen und just for the fun of it. Ne? Also ohne weil da muss man jetzt echt aufpassen mit der Meditation, Absichtslosigkeit. Wenn ich das tue, um ein Ziel zu erreichen, bin ich schon wieder nicht in dem absichtlosen Bereich, sondern habe ja wieder ein Ziel und bin dann enttäuscht, weil meine Erwartung wird nie erfüllt werden.
Ja.
Es geht darum, einfach zu erfahren, was macht das mit mir? Das ist die einzige Absicht, die ich haben kann. Ich bin neugierig. Ja. Was passiert denn, wenn ich jetzt diese Challenge von der Gunda mitmache? Ne?
Ja, genau so. Und deswegen ja auch nur 5 Tage, damit es nicht so gefühlt 3 Monate ne? Oder auch wirklich nur kurze Meditationen, 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten, damit es integrierbar ist für jeden beim Zähneputzen, was auch immer. Auch da den Pin aus dem Kopf zu kriegen, ich muss still irgendwo sitzen.
Genau. Und die Meditation wirkt ja auf, sage ich immer so plakativ, 3 Ebenen. Und die erste ist das, was du sagst, dieses du machst sie und in dem Moment passiert etwas. Ne? In dem Moment nimmt sie dich raus. In dem Moment gibt es eine Pause. In dem Moment kannst du zurücktreten.
Ja.
Wenn du möchtest, dass es langfristig ist, wie Fitnessstudio, ne? Also wenn du einmal ins Fitnessstudio gehst, wirst du nicht den Sixpack haben oder plötzlich, keine Ahnung was, stemmen können. Dafür musst du regelmäßig hingehen und das über einen Zeitraum machen. Und dann passieren plötzlich diese Dinge. Und der dritte Teil ist dieses, was ich erzählt habe, wo wir uns unterhalten haben, ist dieser Bereich, ne, dass es dir hilft, einfach Dinge auseinander zu dröseln und zu erkennen, okay, das ist ein Gedanke von mir, ne, das ist gar nicht die Wirklichkeit, sondern das denke ich einfach nur.
Ja, genau. Und dieser erste Punkt, aber mit dem Fitnessstudio finde ich total einen schönen Ansatz, weil ich muss auch ins Fitnessstudio einmal gegangen sein, um zu wissen, macht es überhaupt Spaß?
Richtig. Also,
ne, ist das was für mich? So.
Und das Probetraining.
Das Probetraining, weil manchmal ist es ja vorher schon abschalten. Oh, Spitzen und die anderen und ich weiß nicht, weil man hat ja 1000 Bewertungen im Kopf. Und deswegen einfach mal bewertungsfrei drangehen und zu sagen, ich mach das mal. Und guck, was passiert. Und vielleicht ist es geil und ich mach's weiter und vielleicht denke ich hinterher, naja, war ganz nett, aber die Stimme von der nicht, ich hätte gerne eine andere Stimme.
Richtig.
Dann YouTube ist voll von Meditationen. Aber du hast auch einen spannenden Ansatz, zu sagen, toll wäre es noch, mit dem Kind zu meditieren. Und ich glaube, dein Buch, ne, Der kleine Samurai findet seine Mitte, Genau. Da geht es genau darum, oder?
Genau, ja.
Ja, erzähl mal ein bisschen darüber.
Das kleine Büchlein, der kleine Samurai findet seine Mitte, das ist, habe ich mit Ananda Würzburger geschrieben. Das ist eine Kollegin, liebe Kollegin und eine Lehrerin auch von mir. Und sie hat die Hara-Meditation da in den Mittelpunkt gestellt, die stammt von ihr. Mhm. Sie ist, basiert auf einer japanischen, klassischen japanischen Meditation.
Ich kenne nur Hara hier, die Putzmittel.
Ja, das Hara in Japan ist okay. Der Bauch, ne?
Okay.
Der Unterbauch oder ein bestimmter Punkt im Unterbauch. Ja. Das ist das Zentrum unseres Lebens in Japan.
Okay.
Ja, der Kopf ist auch ein Zentrum, das Herz auch, aber das Zentrum ist der Bauch. Deswegen machen die auch Harakiri. Das ist Bauchaufschlitzen.
Ja.
Ja, deswegen, ich habe mich immer gefragt, wieso stechen die sich in den Bauch und nicht ins Herz oder schießen sich in den Kopf? Ne? Nein, weil da der Sitz des Lebens ist.
Krass.
Und da, sehr spannend. Ja. In dem Buch hat Ananda das auch aufgedröselt, wie dieses klassische japanische Konzept übereinstimmt, Parallelen gibt mit den Erkenntnissen aus der Neurobiologie, ne, aus den Neurowissenschaften. Das ist total spannend. Und dann erklärt sie, wie das funktioniert, was im Kopf abgeht und so weiter. Das ist eine bewegte Meditation, das ist wichtig zu verstehen. Also man dreht sich, man kreiselt so.
Ja, spannend. Finde ich spannend. Ich habe auch schon bewegte Meditationen mit Veit Lindau ein paar gemacht, die sind echt krass.
Ja. Genau. Und diese bewegten Meditationen helfen gerade Kindern, weil die von der Bewegung in die Stille führen.
Sehr cool.
Genau. Und dann habe ich dazu eine Geschichte geschrieben. Also das erste Drittel erklärt dann nur die Hintergründe. Dann im zweiten Drittel ist die Geschichte, das ist eine Abenteuergeschichte oder eine Fantasygeschichte.
Ja.
Und die Kinder reisen dann nach Japan, ins alte Japan, durch Raum und Zeit und erleben dort ein Abenteuer. Und am Rande des Abenteuers lernen sie dann was über Ki, über Hara, über Meditation kennen.
Mhm.
Und die nutzen die Sachen, um ihre Angst anders umgehen zu können. Genau. Und wenn die Kinder dann das selbst gelesen haben oder vorgelesen bekommen haben, also richtet sich an Grundschülerinnen, dann können die sagen, ach, das finde ich spannend. Oder die Mama oder Papa kann sagen, hör mal, hättest du Lust, das auch zu machen, wie die beiden aus dem Buch? Und dann kommt die Erklärung für die Meditation, für verschiedene Achtsamkeitstechniken.
Cool.
Genau, und eine CD ist auch noch dabei, da ist die Meditation, habe ich noch drauf aufgesprochen, mit Musik.
Wow. Können wir eins hier über den Podcast und veröffentlichen des Podcasts verlosen? Würdest du eins raushauen?
Das können wir machen, klar.
Oh, geil. Ich will es.
Hier ist es, der kleine Samurai findet seine Mitte. Und ja, ich wollte irgendwas sagen. Ich weiß es nicht mehr.
Ja,
genau, das gemeinsame Meditieren. Das Besondere ist, dass wir mit den Kindern gemeinsam meditieren. Weil wir von den Kindern was lernen und die Kinder von uns.
Ja, wie geht denn mit den Kindern gemeinsam meditieren? Ich bin jetzt mal wieder ein bisschen plakativ. Es gibt so eine Mama-Bloggerin, der ich eine Zeit lang über Instagram gefolgt bin, die dieses Bedürfnisorientierte begleiten, sehr fokussiert, und ich immer denke, wo sind denn ihre Bedürfnisse? Und sie macht dann Story, wie sie meditiert. Sie sitzt dann auf dem Sofa und guckt geradeaus, und ihre Kinder turnen über sie und um sie herum. Und ich dachte so, also für mich ziemlich unrealistisch, dass sie in irgendeine Form von Ruhe und Mitte kommt, weil es ja dreifacher Fokus, die Kamera läuft, sie muss ja darauf achten, sie hat das ja schön eingestellt, damit Insta tauglich das dargestellt wird. Die Kinder ziehen ihr an der Hase und gehen über sie rauf und runter, und sie sitzt dann einfach so in der Mitte und mal so. Ist das so mit Kindern meditieren? Ist das so gemeint?
Naja, sagen wir es mal so, im Himalaya kann jeder meditieren, ne? Aber in der Familie ist die große Herausforderung. Nee, wir meinen das natürlich anders, also dass du mit den Kindern das zusammen machst. Ne? Also du fängst an mit Übungen oder mit Massage und gehst dann langsam, machst dann die Meditation zusammen. Und mit Kindern heißt natürlich auch meditieren, dass du auf das Kind achtest. Und wenn du merkst, dass das zappelig wird, musst du ein bisschen mehr erzählen oder musst das verkürzen oder... Ne, dass man einfach auf das Kind eingeht. Das bedeutet mit Kindern meditieren zum Beispiel, dass man das spielerisch macht, dass man da auch absichtslos ist, wenn ich etwas erreichen will und sage, okay, wir wollen jetzt über eine halbe Stunde meditieren und ne, dann weiß ich schon, wo die Reise hingeht. Ne? Also es ist einfach als Spiel zu verstehen.
Ja.
Eine gemeinsame Erfahrung, über die man auch sprechen kann. Was hast denn du erlebt und wie war es für dich und so? Ne?
Ja. Also ich glaube, ich würde dieses Schlagwort Absichtslosigkeit darüber, das ist das, was ich jetzt auf jeden Fall aus unserem Gespräch nochmal mitgenommen habe, dass es eine Million wahrscheinlich Formen von Meditation gibt, aber der Kern dessen ist die Absichtslosigkeit. Und gucken, was draus entsteht. Die Zeit rast dahin, nichtsdestotrotz, du hast einen Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Was ist denn das für ein Kurs?
Das ist aktuell ist der 7 Wochen lang, ist aber auch, glaube ich, jetzt der schon zu wieder. Der nächste kommt dann. Genau, und da begleite ich die Eltern einfach dabei, wie man mit Wut anders umgehen kann. Das ist ein Online-Kurs, besteht so aus Videos, wo ich ein bisschen das erkläre, was im Gehirn abgeht und was die Funktion von Wut ist und wofür die vielleicht doch gut sein könnte und dass das vielleicht auch sogar nicht nur negativ, sondern ein Geschenk sein könnte, wenn man da anderen Zugang zu hat. Ja. Und dann gibt es ein bisschen Aufgaben und so. Aber das Wesentliche sind so 5 große Live-Webinare, in denen wir wirklich dann genau hinschauen, was ist denn los mit deinem, wo stehst du gerade? Und dann üben wir auch ein bisschen spiegeln und wir meditieren und gucken, wie das zusammen alles passt und ein bisschen Coaching. So.
Okay. Ja, ein Komplettprogramm. Und ein neuer Kurs kommt bald. Was ist das?
Das ist das große die große Elternreise, ich weiß noch nicht, wie sie heißt. Ich habe heute gedacht, ich darf sie nicht so, es darf nicht so schwer klingen. Es müsste irgendwie ein bisschen freundlicher und spielerischer sein.
Ja.
Deswegen suche ich noch den Namen. Also es wird so 3-Monats-Programm werden, wo ich die Eltern begleite und denen quasi alles mitgebe, was ich irgendwie weiß, fürs Elternsein. Genau. Wir gucken, wo kommt der eigene Mist her? Ne? So. Wir gucken, wie können wir es anders machen? Wie möchte ich es haben? Und ja, so.
Ja.
Und alle Tools, die ich so kenne.
Sehr, sehr cool. Ich muss dich gleich nach Ende der Aufnahme fragen, ob du nicht Lust hast, bei Erziehung 24 mitzuwirken. Das merke ich nicht. Dein Podcast sollte auf jeden Fall schon dort gelistet sein. Bist du schon angeschrieben worden?
Ich glaube nicht, ich weiß es nicht.
Okay, dann machen wir das am Ende. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass die Christopher demnächst auch auf Erziehung 24, zumindest was den Podcast angeht, ich nehme das jetzt mal vorausweg.
Sehr schön, Dankeschön, freut mich, ja.
Genau. So, die Zeit rast wirklich dahin. Mhm. Ich könnte, merke so stundenlang mit dir plaudern, das ist so ein Geben und Nehmen. Vielleicht, ich habe so eine alte Sitte, dass die letzten 3 Minuten das Abschlusswort immer meinem Interviewpartner gehört. Das, was so dein Herz ausmachst, was du jetzt gerne Eltern noch sagen wollen würdest, mitgeben möchtest, das wäre jetzt sozusagen dein Schlusswort.
Mein Schlusswort, okay. Ja. Ich glaube, es beginnt bei uns, ne? Also der Blick zuerst auf uns zu richten und dann auf das Kind. Das ist für viele ungewohnt. Ne? Also, und ich würde fast sagen, nicht erst nach dem ersten Jahr, nach 1,5 Jahren zu sagen, jetzt muss ich mal auf mich gucken. Ne? Ich würde da wirklich dafür plädieren, immer bei mir anzufangen. Das hört sich vielleicht egoistisch an, aber das ist nicht so gemeint. Aus der Liebe zu mir selbst und zu meinem Kind. Weil das Kind etwas sehr Ungünstiges lernt, wenn es mitbekommt, dass Mama und Papa nur auf den anderen gucken, auf das Kind. Ne? Im schlimmsten Fall lernt das Kind, dass man seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt für andere. Deswegen wird die Einladung, liebevoll auf sich selbst zu schauen. Und liebevoll ist auch wichtig, damit meine ich halt mit freundlichen Augen. Ne? Mhm. Und Liebe bedeutet aber nicht nur mit säuselnder Stimme und immer im Hier, ne, wie du sagst, so, ne, auf der Couch zu sitzen. Ne. Liebe umfasst alles, so wie ich das verstehe. Ne. Das bedeutet auch das Nein. Ne. So, ja. So, und das, genau, das ist einfach wichtig, dass Liebe mehr ist als eine säuselnde Stimme, sondern dass es einfach eine große Akzeptanz ist. Ne. Genau. Und dann das Letzte wäre, was ich sagen würde, habt einfach Spaß auf dem Weg. Ja? Genießt das.
Ach ja, lieber Christopher, ich könnte jetzt schon hier wieder einsteigen und sagen, ach ja, das mit der Liebe, das ist so, aber ich lasse es jetzt.
Was ist Liebe ist großes Wort, ja. Ein großes
Ding. Nein, ich finde, das genau das ist es. Es geht ja um gesunde Selbstliebe. Mhm. Für mich geht es darum, was ist Liebe und was ist Angst. Manchmal nennen wir es Liebe, aber letztendlich ist es die Angst und unsere innere tiefe Angst. Und Liebe heißt halt auch mal Grenzen zu setzen, mir selber und meinem Kind. Von daher kann ich das so hundertprozentig unterschreiben und habt Spaß dabei. Ja, es geht so schnell vorbei. Meiner Große ist jetzt 19 und ich denke so, alter Verwalter, jetzt ist er bald weg. So, ne? Das ist, vielen, vielen, vielen Dank für dieses großartige Gespräch. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet. Wenn ihr mehr vom Christopher lesen, hören wollt, alle Links sind hier drunter. Wie gesagt, Elterngedöns, sein Podcast. Das Buch wird hier einmal in der Story oder im Feed, das überlege ich noch, ihr werdet das sehen, wenn ihr den Podcast hört, verlost werden. Vielen Dank dafür und vielen Dank für dieses großartige Gespräch und deine Zeit.
Danke dir, Gunda. So großes, großes Dankeschön für die Einladung und das wunderbare Gespräch. Das fand ich auch. Danke dir.
Also, ihr Lieben, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche und anmelden zur Meditations-Challenge.
So. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.